In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Was haben Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Emilia Schüle und Annika Decker mit Leonardo DiCaprio, George Clooney, Gwyneth Paltrow und vielen anderen Superstars gemeinsam? Die Handynummer von meinem heutigen Gast auf Speeddial. Denn seit über 30 Jahren sorgt er als PR-Agent und KünstlerInnenbetreuer dafür, dass die Elite der deutschen und internationalen Stars und Sternchen glänzen kann und wie sie und ihre Filme nicht so schnell wieder vergessen. Wie er zu diesem Traumjob gekommen ist, wie wichtig Diskretion ist und mit wem er unbedingt nochmal zusammenarbeiten will, das verrät er mir hoffentlich heute. Ich freue mich riesig, dass er jetzt hier bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, der großartige, der sagenumwobene und wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und guter Freund, Peter Schulze. Peter, moin.
Danke, Steven. Wäre auch ein bisschen kleiner gegangen. Aber
nein, du hast es verdient in der Größe. Peter, du hast es verdient. Also wir können ja im Laufe unseres Gesprächs mal ein paar schöne Geschichten zusammen auspacken, aber wir beide haben ganz viel miteinander erlebt. Schöne Sachen, vor allen Dingen schöne Sachen. Ich schätze dich, ich liebe dich, das weißt du. Aber meine allererste Frage, bevor wir darüber plaudern, ist, welches ist der Film deines Lebens, wenn es da einen gibt, den du hervorheben möchtest, weil er dir ganz besonders am Herzen liegt?
Naja, wenn es den einen gäbe, wäre es einfach. Den gibt es nämlich nicht. Ich habe mir in Vorbereitung unseres heutigen Gesprächs natürlich nochmal Gedanken gemacht. Und es gibt so drei Filme, die schießen mir immer sofort in den Kopf, die für mich sehr bestimmt waren. Da sind welche hinzugekommen. Wenige sind weggegangen. Ganz früh, weil auch sehr alt, ist Iwans Kindheit von Andrei Tarkowski, den ich als einen der schönsten Filme über den Krieg, ich sage bewusst nicht Kriegsfilm, sage, und mir schwebt immer noch in meinem kleinen Hirn die Birkenhaine dieser Geschichte, die Tarkowski in Schwarz-Weiß erzählt hat über einen kleinen Jungen, der in die Wirren dieses Krieges gerät. Also ein sehr subtiler, kluger, unideologischer Film und dadurch besonders wirksam, der für mich einer der wesentlichen Filme dieses sogenannten Kriegsfilmgenres war.
Der stammt ja aus dem Jahr 62. Wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
Also ich bin 56 geboren, ich muss ihn gesehen haben irgendwie 67, 68, so in dieser Drehe.
Und also relativ was hat dich dann, also bist du da selber ins Kino gegangen oder war das Vater,
ja, ich
Mutter?
Ich bin selber ins Kino gegangen.
Okay. Nein, also selber. Das war bin auch gezielt ein Film, den du angucken wolltest.
Ja, das war ein Film, also ich bin ja nun als ehemaliger DDR-Bürger auch groß geworden mit dem sowjetischen Film und natürlich auch mit dem italienischen Neorealismus. Später mit der französischen Nouvelle Vague, die auch in die DDR etwas später kam und natürlich auch nur stückhaft. Die anderen Filme habe ich dann später gesehen. Der hatte mich interessiert, weil wir sind ja groß geworden mit den großen Monumentalepen sowjetischer Kriegsfilme. Und dieser hat mich insofern interessiert, weil er aus einer anderen Perspektive erzählt und es nicht um den ruhmreichen Kampf gegen den Faschismus ging, nichts dagegen zu sagen, aber es sehr persönlich erzählte. Und er ist mir, ich habe ihn vor ein paar Jahren nochmal gesehen und es wird dir ähnlich gehen. Es gibt ja Filme, die bleiben, ja. Die verlieren nicht und dann sieht man Filme, die man mal sehr gemocht hat, 10, 20 Jahre später und findet, dass sie furchtbar gealtert sind. Und
das, ja, man romantisiert noch den ersten Eindruck, ne?
Ja, und er wird aber nicht schlechter. Ja, also der halte danach eigentlich mein Leben lang und hat mich, wie gesagt, als ich ihn nochmal sah, dachte ich mir, für mich altert er nicht. Ja, das war also ein ganz bestimmender Film. Und was ich auch interessant fand, das war ja damals auch schon die Zeit des groß immer mehr aufkommenden Farbfilms im Kino. Und dass er sich dagegen entschied, nämlich Schwarz-Weiß zu erzählen, war dann auch schon wieder ein Kunstgriff, was Tarkowski ja dann später mit anderen Filmen auch noch gemacht hat. Und als er dann ins französische Exil ging, wurden die Filme auch ein bisschen verquaster. Dazu neigte er schon immer. Das ist bei Iwans Kindheit doch nicht so der Fall. Aber das ist einer der Filme.
Okay, welcher noch?
Dann gibt es, ich glaube, den habe ich 13 Mal gesehen, Cabaret von Bob Fosse mit der gottgleichen, damals noch sehr dünnen Liza Minnelli und einem wunderbaren Michael York. Da fand ich, also erstmal die Geschichte, die er in Berlin spielt, ist es ja zum Teil auch hier gedreht worden, unter den S-Bahn-Brücken, wo ich jetzt lebe, in der Nähe am Savini-Platz zum Beispiel. Und der, ich mochte die Musik. Ich mag Musik im Film sehr gerne. Und ich mochte die Geschichte. Also diese 30er Jahre aus der Sicht eines einer Amerikanerin und eines Briten in Deutschland. Das fand ich faszinierend.
Und es spielt ja auch in der Zeit der Weimarer Republik, ne? Also das ist ja
genau, also das der Endweimarer Republik, des aufkommenden Faschismus und der ersten Auseinandersetzung der Bohème mit den Nazis, was sehr deutlich in diesem Film auch hineinspielt. Und auch dieser ist sehr, wie ich finde, sehr klug gemacht. Und auch den habe ich vor nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen. Und der altert für mich auch nicht. Das finde ich immer erstaunlich. Und dann gibt es noch, also gibt noch viele.
Aber weißt du, was ich so toll finde? Also ich bin ja ein totaler Michael York-Fan, weil ich den so sehr gemocht habe in Die drei Musketiere. Und die,
absolut.
Weil ich den so groß, ne, als D'Artagnan in der Art und Weise mit Raquel Welch und Faye Dunaway und was
die
für ein...
Die beste Musketierverfilmung ever, die beiden Hauptteile, weil die mit so viel Witz und Esprit gemacht sind und charmant und ausstattungsmäßig der Hammer, was Faye Dunaway da für Kostüme trägt, ist zum Niederknien. Und auch die Einfälle, also diese Situation, wo beide im Schlafzimmer sind und er ihr Tattoo sieht und damit ist klar, dass sie eigentlich mal früher was ganz anderes war und nicht die feine Dame, die sie jetzt ist. Und sie ihn dann umbringen will. Was hat sie? Sie hat ein Glasmesser, was innen eine Flüssigkeit hat.
Ja.
Man darf nicht ganz vergessen, die Filme sind aus Anfang der 70er Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Also die sind ja auch nicht gerade vorgestern erst gedreht. Also fantastisch. Großartiger Film.
Also deswegen...
Aber es freut mich, dass du auch so ein Michael York-Film bist. Ich finde, der hat ganz viel Britisches und nebenbei eben auch diesen britischen Humor.
Ja, deswegen finde ich auch Cabaret einen ganz tollen Film. Das ist übrigens ein Film aus meinem Geburtsjahr, 72. Und ich muss dazu sagen, den habe ich durch meine Eltern kennengelernt. Weil mein Vater auch total fasziniert war von Liza Minnelli, die ja damals wirklich das Nonplusultra war, ne, in ihrer Zeit. Vor allen Dingen, also Schauspielerei, das gibt es in dieser Klasse, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig. Ne? Also das waren ja Multitalente.
Weniger, glaube ich.
Ne? Weniger.
Weniger.
Genau, also vielleicht weniger Möglichkeiten auch. Ne?
Begnadete Sängerin und hat darüber hinaus noch schauspielerisches Talent. Das geht ja nicht immer überein, wie wir wissen. Und das Interessante bei Cabaret ist, es gibt ja zwei deutsche Fassungen. Es gibt die Fassung, die ich damals gesehen habe in der DDR, weil die im DEFA-Studio für Synchronisation hergestellt wurde, mit Angelika Weiler als Liza Minnelli und mit Winfried Lazeder, wenn ich mich nicht richtig falsch erinnere, als Michael York. Und dann gibt es die westdeutsche Fassung, die ich Jahre später gesehen habe. Und mir fiel auf, nicht weil ich das verklären will, aber die Synchronfassungen der DEFA waren hervorragend. Und ich fand die DDR-Fassung um Klassen besser, interessanterweise. Das ist
also in der Übersetzung und in der Herangehensweise, meinst du jetzt?
Ja, es war frischer, es war stimmiger. Das sind ja beides keine klassischen Synchronsprecher. Du hast ja in der Bundesrepublik durchaus auch ein paar, die machen Synchron und sind aber Schauspieler. Du hast aber eine große Riege klassischer Synchronsprecher. Das gab es in der DDR nicht. In der DDR haben hochrangige Schauspieler auch synchronisiert.
Ja.
Und demzufolge kommt das von auch einem hohen schauspielerischen Rang. Und das ist dann manchmal, ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, aber dann schon etwas, was hilft, wenn ein jemand, der das spricht, sich auch mehr hineinversetzen kann in die Figur, die ihm da auf dem Bildschirm zum Synchronisieren gezeigt wird.
Definitiv.
Dann gibt es noch einen dritten Film oder einen vierten, weil ich auch sehr geprägt bin von François Truffaut, die ich alle liebe, aber mein liebster und den ich nach wie vor den schönsten Film über den Film finde, der je gemacht ist, Die amerikanische Nacht.
Hey, Jacqueline Bisset.
Der sensationellen, wunderschönen Jacqueline Bisset damals und dem Alter Ego von Truffaut, Jean-Pierre Léaud. Und da gibt, also den Film könnte ich auch auswendig erzählen, weil ich den so oft gesehen habe. Da habe ich mir mal, der kommt nur alle paar Jahre mal als DVD und dann ist der wieder verschwunden. Das ist eine rechte Frage, weil das sind die einzigen Rechte, die bei Warner liegen. Und da habe ich immer so 8, 9 oder 10 DVDs aufgekauft und schenke die dann immer meinen Schauspielern. Dann hat jemand, guckt euch mal an, es hat sich nicht wirklich was geändert, wie man Film macht. Und das ist ein toller Film.
Vor allen Dingen die Krisen und die persönlichen, ja, wie die arbeitstechnischen, ne? Also du sagst es gerade.
Ich will belgische Butter. Und dann ist die Frage, wie macht die, ja, belgische Butter ist im Netz. Ja, dann machen wir halt ein Netz drum. Ne? Ja.
Ja.
Also es ist.
Aber das toll. Heißt, du hast da einen noch größeren Bezug zu, weil das ja auch Teil deines Lebens ist, ne? Logischerweise. Ne?
Ja, also, meines Ärzten sozusagen. Ja, genau.
Aber bevor wir noch ein bisschen auch über deinen beruflichen Werdegang sprechen und was da passiert ist, gibt es denn auch Filme aus der, sag ich mal, das sind jetzt 70er, 60er Jahre, ja, 50er Jahre, gibt es denn da auch was dich in den letzten Jahren begeistert hat an Filmen?
Ja, also wenn ich was hervorheben möchte, dann ist das Lied auch schon ein paar Jahre zurück, also war deutlich näher als die genannten. Das ist My Private Idaho mit dem von mir heiß und inniglich geliebten River Phoenix, und ich war an dem Tag 200 Meter entfernt, als ich am nächsten Tag aus der Zeitung erfuhr, dass er dort gestorben ist, in Los Angeles.
In dem Viper Room, da an der...
Richtig, richtig.
Ist das der Sunset? Ja, nee, ist das der Sunset, genau. Ne? Das ist ja auch die Bar gewesen, glaube ich, von Johnny Depp und ein paar anderen, ne?
Naja, der war ja, glaube ich, auch da, und sein Bruder Joaquin hat da ja die Polizei angerufen. Das gibt es ja als Tonbandmitschnitte noch und so. Und ich habe es am nächsten Tag zur Zeitung erfahren, und das hat mir wirklich ein bisschen die Beine weggehauen, weil ich fand den wirklich den spannendsten Schauspieler seiner Generation damals. Auch mit einem großen Hang zum arthäusigen Film, aber sich auch nicht schämen, sowas wie Sneakers zu machen oder das Alter Ego von Indiana Jones zu spielen.
Das ist ja für mich der perfekte Nachfolger gewesen, ne?
Absolut.
Also das, was die danach gemacht haben mit Shia LaBeouf, der vierte Film ist ja so eine Vollkatastrophe, aber was für ein charming Boy, und der hatte genau solche Ecken und Kanten wie Harrison Ford. Weißt du, was ich meine? Der war nicht glatt, der war aber gut aussehend, der hatte den Charme, der hatte das Talent. Ich fand den auch großartig, großartig.
Was Zerbrechliches und trotzdem was durchaus auch Kräftiges. Ein sensationeller Schauspieler, der mir persönlich wahnsinnig fehlt. Was hätte der noch machen können? Naja, und aus letzter Zeit, also weil der ist nun wirklich relativ nah, und das hat wieder mit meiner großen Liebe zu Timothy Chalamet zu tun. Das ist mein Call Me By Your Name.
Also Luca,
wenn es einen schöneren
Guadagnino.
Film, ja, großartig. Wenn es einen Film gibt, der schafft italienische Sommer-Vibes aus den 80er Jahren zu erzählen, ein bisschen in die Farbgebung. Was für ein sensibler, kluger Film, der eben nicht sexistisch ist, obwohl es um eine Form des Coming-outs ging, und das so charmant und so für ein großes Publikum, eben nicht ein klassischer Schwulenfilm, was ich immer nicht so wahnsinnig spannend finde. Und dieser Chalamet haut mich immer weg. Egal, ich habe alles gesehen von ihm, selbst die frühen Sachen, und die sicherlich nicht die sind, über die er heute noch nennenswert gerne reden würde. Aber der erinnert mich sehr an River Phoenix, weil er hat auch eine Kräftigkeit auf der einen Seite, eine Verspieltheit, eine Jungenhaftigkeit und irrsinnig viel Charme. Also wenn ich den schon auf Fotos sehe, wie der auch mit Fans umgeht und das Ganze, wie ich immer sage, die asozialen Netzwerke sind ja voll, weil es gefühlt 1 Million Fanpages gibt, die da alle irgendwie wunderbare Sachen kreieren in Bewegtbildern oder als Stills. Das ist schon toll, toller Schauspieler.
Ja, finde ich auch. Aber ich meine, also man muss ja auch sagen, und der ist leider jetzt gefallen, Armie Hammer spielt das auch großartig. Also ja, der Film ist insgesamt super. Und ich finde, du hast eben was ganz Tolles gesagt. Für mich ist es ein Film über die Liebe. Ist völlig egal, welcher Konstellation das Ganze stattfindet. Ja. Und vor allen Dingen ist es, und das hat mich so ergriffen, ist es eine Ode und eine Lobeshymne an diesen unschuldigen Sommer. Weißt du, den wir alle erlebt haben oder mehrmals auch erleben konnten. Und das finde ich so schön. Weißt du, dieses Kennenlernen, dieses einfach Quatsch machen, dieses ohne nachzudenken, das machen wir im Erwachsenenalter leider viel zu viel, sich so treiben
lassen. In dem
Alter
nicht. In dem Alter lebt man gerne in den Tag hinein und lässt es auf sich zukommen, was auch für diese Zeit, die wir alle kennen, wichtig war und auch ist, auch für die anderen. Und später wird das Leben ein bisschen komplizierter. Und wie er das auch einfängt, der Luca, also wie er das auch baut. Also mich hat auch die Farbgebung so fasziniert, weil es eben nicht gleißende Farben, sondern alles so ein bisschen
entsättigt,
zart,
ne?
Eingetrübt und wirklich so ein Sommerfeeling. Und auch durch ich sag nochmal das Wort Farbgebung, weil dadurch kriegt diese Mitte der 80er Jahre, ich glaube 83 spielt das, so einen besonderen Touch und ist eben nicht so leicht zu übersetzen. Die Geschichte ist sehr leicht auf heute zu übersetzen, auf alle Zeiten, aber da wird es konkret verortet. Und das, also der Film ist als Gesamtpaket bis hin zur Musik einfach sensationell.
Deswegen
ist der auch so erfolgreich gewesen. Ne? Also weil es eben kein Schwulenfilm ist, sondern ein Liebesfilm ist. Und ich kenne ganz viele Leute verschiedenster Generationen, die diesen Film ähnlich wie ich zigmal gesehen haben. Und jetzt im Sommer, gerade weil es auch der perfekte Sommerfilm ist, ne? Also dann nochmal zum Gott wievielten Male diesmal ins Freilichtkino rennen, um sie dort anzusehen. Ein toller Film.
Finde ich auch. Aber du hast eben gerade eine Person angesprochen, der Chalamet, der Junge, ist eine absolute Wucht. Du hast ihn eben gerade verglichen mit River Phoenix, finde ich auch ganz spannend. Und ich musste immer sagen, ich habe mittlerweile wirklich große Ressentiments. Du kennst das Hollywood ja noch besser als ich. Aber ich habe immer so eine Angst, dass da jemand so gut ist, so feinfühlig. Und der, ich habe das Gefühl, der hat auch so ganz viel so boyish Charme. Ne? Der ist so ein kleiner, der kokettiert damit, der macht das, dass der nicht vor die Hunde geht, ne? Wie in River Phoenix. Ich glaube, River Phoenix.
Aber ich glaube, weißt du, was der gewaltigste Unterschied ist? Das ist ein New Yorker. Der lebt in New York, der lebt nicht in Los Angeles.
Okay, der kennt die Welt ein bisschen anders.
Der
ne?
kommt aus einer künstlerischen Familie, englisch, französisch, daher auch der Name. Der ist auch durchaus ja schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, Los Angeles ist schwieriger. Ich glaube, New York ist in jeder Hinsicht bodenständiger. Das wirst du mir nun deutlich bestätigen können, als jemand, der Amerika nun wiederum besser kennt als ich. Und ich glaube, ich beobachte immer auch sehr genau so Sachen, wo andere Leute vielleicht nicht hingucken, weil das zu meinem Beruf gehört. Also wie gibt sich jemand am Teppich? Wie redet jemand mit Leuten? Wie ist er auf der Straße, wenn man so Fotos und Bilder sieht? Und der macht so einen Eindruck, er nimmt das mit, es freut ihn, ne? Es belustigt ihn manchmal auch. Aber ich glaube, der nimmt sich nicht zu ernst.
Und nee, das glaube ich auch.
Eine der wesentlichen Voraussetzungen, um in diesem Beruf die Erdung nicht zu verlieren.
Nee, ich glaube, du hast eben was ganz Wichtiges angesprochen. Ne? Also ich habe ja in L.A. gelebt und ich habe ja auch ganz viel in New York zu tun gehabt. Das Spannende ist, L.A. ist ja so ein enclosed space. Ne? Also wenn du da die Leute nicht kennst, kommst du auch nicht raus. Da geht ja auch keiner zu Fuß die Straße lang. Da ist ja auch das Leben, passiert ja nicht. In New York, immer wenn ich in New York war, war ich immer unterwegs von L.A. nach New York mit diesem Red Eye, mit diesem Übernachtflieger. Morgens um 7 gelandet in New York, bei Freunden meine Sachen reingeschmissen. Dann bin ich immer unten aus Brooklyn zum Central Park zu Fuß hochgegangen um 7. Und diese Stadt fängt dann irgendwann an zu leben und zu brodeln. Und du triffst die auf der Straße und da stehen sie alle zusammen und sabbeln dich voll und so. Und ich fand's, also, und es ist natürlich auch europäischer, weil es einfach näher an unserem...
New York ist ein Spiegelbild Europas. Ne? Ja. Also nicht nur durch die vielen Einwanderer, sondern auch im Lebensstil. Und nicht ohne Grund heißt es die Stadt, die niemals schläft. Also als ich da mal gewohnt habe eine Weile, ich habe Schwierigkeiten gehabt mit dieser komischen Aircondition nach draußen, weil ich konnte erstmal gar nicht gut schlafen, weil es immer laut ist. Ich wohnte in der Nähe des Broadway, in so einer Nebenstraße, und selbst die war nicht leise. Aber ich dachte, das ist ja grauenvoll. Da ist ja Berlin ein Dorf dagegen, auch in der Lautstärke. Ne?
Absolut.
Also das ist, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Die leben auch anders. Und ich werde nie vergessen, mein einschneidendes Erlebnis in L.A., ich, der nun als Europäer sowieso gerne läuft, und lief da halt den Sunset, nicht den Sunset Boulevard, irgendwie Richtung... frag mich jetzt nicht, also eine dieser großen Straßen, und wollte irgendwo hinlaufen, also weiß ich nicht, 500 Meter oder so, und laufe da lang, doch, es war der Sunset Boulevard, und da hält dann mich die Polizei an, und warum ich denn hier laufe. Und da habe ich nur gesagt, I'm a European guy. We walk every time. Und dann ließen sie mich weiterlaufen, da hat die mich kontrolliert. Also weil das völlig unvorstellbar ist, weil die, wie du sagst, die machen keinen Schritt, die fahren jeden Schritt.
Das nervt.
Und die Stadt, es gibt so ein wunderbares Arthouse-Kinokomplex am Sunset Boulevard, und da war ich öfter, Und wenn das dann 22 oder 30 aus war, jemand so aus dem Parkhaus kam, also mittlere Katastrophe, fast erstickt an Kohlenmonoxid, weil das drei Ebenen hat, ehe du oben warst, um Gottes Willen. Und dann fährst du diese Stadt entlang, hast das Gefühl, die haben die Bürgersteige hochgeklappt. Ja. Weil es ist ja ab 22 Uhr, da ist ja Totentanz, weil ja. Die Irren stehen ja alle morgens um 6 auf und machen schon die ersten Meetings beim Workout. Und also
ist alles busy, busy.
Ja, nur.
Ja, ist auch anstrengend. Ich finde es auch, das ist ja auch immer die Frage, die ich gestellt kriege. Ja, ey, nach den Oscars gehst du bestimmt richtig steil. Also Nummer eins bin ich immer platt, weil wir dann nachher ja noch viel ja. drehen. Nummer zwei, gibt es da das Curfew, ne? Das heißt, die ganzen offiziellen Oscar-Partys sind so und so um eins, richtig. Spätestens halb zwei zu Ende. Ne? Und dann musst du auf irgendeine Privatparty gehen und da ist es natürlich echt ein bisschen schwierig auch hinzukommen, wenn du die Leute nicht kennst und nicht weißt, wo sie wohnen. Aber das ist
doch.
Ja. Ja, finde ich auch.
Ich habe mal mit einem sehr berühmten Regisseur war ich eingeladen zu einem Geburtstag einer ehemaligen Studiochefin. Und das ging um 7:30 los. Das fand ich ja ganz easy. Es war aber um 9:30 zu Ende. Also man stand um 9:30 auf. Da geht's ja hier eigentlich noch nicht mal los teilweise. Und dann standen alle auf und ich guckte mich so um und die nahmen das auch alles als völlig normal. Und ich fragte einen anderen Deutschen, der da schon eine Weile lebte, sagte, ist das normal, eine Geburtstagsparty um 9:30? Ja, also um 10 sind wir alle zu Hause.
Und da warst du gerade erst ein bisschen angezündet, ne?
Da bin ich gerade so ganz
da
langsam.
Da war die Rakete Peter Schulz gerade am Start.
Ganz langsam.
Oh Mann, ja, in Bewegung. Da kannst du schöne Geschichten erzählen. Kommen wir vielleicht einmal noch ganz kurz zum Serienthema. Gibt es eine Serie, die du großartig findest, die dich total geflasht hat?
Ja, ich kann jetzt sagen, was alle sagen in den letzten Jahren, The Crown, liebe ich sehr, finde ich toll.
Ach, ich für mich...
Also, es ist ein großes Kino im Fernsehen, oder auf dem Fernseher, nicht im Fernsehen. British The Best, da gibt es gar nichts zu leugnen. Also das ist so, aber es gibt, aber du willst ja nur eine hören, ich könnte noch mehr beitragen.
Sagen wir dann nochmal zwei dazu. Eine nicht,
also etwas weiter zurück und jetzt bitte nicht lachen, weil ich habe ja so eine heimliche, ganz stille Liebe zu Los Angeles, obwohl ich da nicht wirklich lange sein möchte. Das ist wirklich Beverly Hills 90210.
Ey, das ist so also, geil, dass du das sagst,
das ist,
Peter.
Das ist so eine, ach, ich habe es geliebt. Also ich mochte die Charaktere, die sind gut ausgefeilt. Das können sie ja sowieso immer, dass sie hervorragende Schreiber haben, die Figuren toll schreiben können und gute Schauspieler, die sie spielen können. Bedauere sehr, dass der damals völlig unterschätzte Luke Perry im vorigen Jahr gestorben ist und seine Freunde von Riverdale ihn da wirklich gebührend in den sozialen Netzwerken gewürdigt haben. Ich glaube, das hat er verdient.
Auch ein toller Typ. Du hast gerade gesagt, der fällt aber auch so in die Kategorie Timothy Chalamet und River Phoenix, ne? Auch einer mit Kanten. Unterschätzt, absolut. Hätte viel mehr Potenzial gehabt, aber damals war es halt so.
Zur Höchstform aufgelaufen, weil Riverdale so gut funktionierte. Und der hätte jetzt den sogenannten zweiten Frühling haben können, der nur leider durch seinen Tod abgebrochen wurde.
Ja, aber damals war es ja auch so, wenn du in der Serie gefangen warst, ist das ja nicht so wie heute, ne? Also da warst du Serie, genau. Hast du nie Kino gemacht.
Und dann mochte ich, weil du noch eine willst, mochte ich im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wie viel die gesehen haben, gab es, ich weiß nicht, einem dieser Streaming-Portale, gab es Hunters.
Al Pacino,
der ich will die Geschichte gar nicht erzählen, weil sonst nimmt man was weg. Al Pacino und Logan Lerman, letzteren hatte ich mal die Ehre kennenzulernen. Und das mochte ich sehr, so eine Geschichte um jüdische Jäger, die Alt-Nazis suchen. Und das war sehr rasant erzählt und etwas Wichtiges, auch etwas politisch Wichtiges, verpackt in das Genre einer Serie, wo es um Jagd geht. Also das mochte ich schon sehr gerne.
Ja, ich finde die Prämisse, aber das finde ich ja so und so an dem Serienkosmos, der jetzt blüht seit einigen Jahren, so und so entstanden ist, ganz neue Erzählweisen in einer ganz anderen Art und Weise und vor allen Dingen Geschichten, also es ist wie Six Feet Under, ne? Bestattungsunternehmen. Ja. Ne? The Crown ist jetzt ja logischerweise die royale Geschichte nacherzählt, aber ich finde es so großartig, was da aus allen Ecken und Enden sprießt und ich kann mich ja jedes Mal nur freuen. Es ist mir zu viel mittlerweile, weil ich gar nicht mehr hinterherkomme. Aber Hunters gehört auch auf jeden Fall zu den Serien, wo ich die Prämisse und die Geschichte und die Idee dahinter echt großartig finde. Und auch die also ich mag Al Pacino auch gerne, ne? Also ich gucke mir den einfach gerne
an. Er macht das großartig, ne? Also das mal eine andere Facette bei ihm auch nochmal. Man hat ihn ja Gott wie vielen Filmen gesehen. Und hier fand ich das nochmal ein bisschen anders. Und sich auch nochmal erfinden auf eine andere Art. Und das Spannende an dem, was du gerade mit den Serien beschreibst, ist ja, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich mache es dann so, ich fange dann am Samstag, also wenn die Freitag veröffentlicht wird, am Beispiel am Samstag, wenn ich meinen Spiegel um 16 Uhr ausgelesen habe, fange ich an und wenn es 8 Folgen sind, schaffe ich die locker bis Mitternacht oder bis um 2 Uhr und gucke, mache Binge-Watching. Ich gucke die richtig durch, unterbreche es sehr ungern und liebe es auch, dass ich mal nicht in dieses Korsett von 1,5 oder 2 Stunden Format gezwungen werde, die ein klassischer Film hat. Meistens sind mir die Filme im Kino zu lang, weil die sind nicht dramaturgisch nicht so gebaut. Aber diese Serien sind ja anders gebaut. Und das finde ich einen der großen künstlerischen Nennenswertigkeiten der letzten Jahre, dass es eine neue Form der Erzählweise für Geschichten gibt.
Finde ich auch.
Und nicht nur Teile, weißt du, nicht nur heute ein Teil, nächste Woche ein Teil und in sich abgeschlossene Geschichte, sondern das geht so durch und dadurch bleibt das auch in diesem Spannungsbogen. Das ist großartig.
Ja, und du hast es gerade angesprochen, das, was mich am allermeisten nervt, ist diese Inkonsequenz. Also ich kann das verstehen, dass man in der Hoffnung, dass ein Film trägt und erfolgreich ist beim Publikum, sagt, man könnte da weitere Universen noch draus spinnen. Aber ganz häufig ist es ja so, ja, ich hatte schon damals die Idee für 5 weitere Teile, nachdem der erste erfolgreich ist, weißt du, dann machen sie Sequels, Prequels und Threequels. Und ich finde,
nicht alle besser werden, die.
Nee, genau. Und das ist das Problem, ne? Und bei einer Serie ist es ja wirklich so, also zum Beispiel Dark ist ja eine der großartigsten Serien, auch aus deutschen Landen von Baran und Jantje, wie die das geschrieben haben und vor allen Dingen die dritte Staffel besser ist fast noch als die erste.
Richtig.
Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Ich bin eigentlich Team Kino. Ich habe zwar einen riesengroßen Fernseher und liebe es, ich würde niemals einen Film oder eine Serie auf dem Laptop gucken, von noch kleineren Geräten ganz zu schweigen, würde ich nie tun. Und ich lehne auch immer ab, wenn mir irgendwelche Leute einen Link schicken, dann sage ich immer, macht ihn mir Airplay-fähig, damit ich den auf meinen Fernseher transportieren kann. Ich gucke das nicht. Ich gucke einfach keine Filme auf irgendwelchen Rechnern, das lehne ich ab. Und dann gucke ich sie nicht, dann eben nicht. Aber ich mag schon das Kino. Also nicht nur, weil natürlich das Bild um ein Vielfaches größer ist als beim Fernseher.
Ich kenne deinen Fernseher ja nicht.
Nein, aber der Raum ist so, dass 65 Zoll viel größer macht keinen Sinn. Und im Raum Platzverhältnis ist der Fernseher riesengroß. Nur ist es was ganz anderes, wenn ich kleiner Zwerg in einem Kino mit einer riesen Leinwand sitze und Dolby Atmos habe, wo der Ton nicht nur von links und rechts und oben und unten, sondern eben auch von unten kommt. Mhm. Was mir besonders, und dann mag ich große Formate. Ich bin ja als junger, sehr junger Mensch schon mit 70 Millimeter Filmen konfrontiert worden, weil die DDR eines von 3 Ländern auf dieser Welt war, was 70 Millimeter produzierte, neben den USA und der Sowjetunion. Wir hatten auch ein entsprechendes Kino und da zum Beispiel auf dieser riesen Leinwand im Studio für Spielfilme Grand Prix gesehen von John Frankenheimer. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Ja. Der gigantische, also diese Opening-Sequenz aus diesen Millionen von kleinen Teilen, da wird und diese riesige 70-Meter-Leinwand. Deswegen war es für mich so ein Must sozusagen, mir Dunkirk von Christopher Nolan auch in 70 Millimeter anzusehen und eben nicht in CinemaScope. Noch dazu wissen, dass er natürlich digitale Aufnahmen aus übergreifenden Gründen ablehnt. Und das wird sich wirklich mit einer sauschweren 70mm Kamera gedreht hat. Und ein Tüftler sowohl, was die gesamte Tonebene betrifft. Und da macht das schon Spaß. Das kann nicht mal das beste Heimtonsystem toppen. Deswegen bin ich wirklich eindeutig Team Kino.
Ja, also ich glaube, dass auch die meisten Filme, das klingt dann immer so romantisch, aber sind auch für die große Leinwand gemacht. Das ist das Erlebnis. Ja, ne? Also für mich geht es nicht nur immer um die Leinwand, sondern für mich geht es einfach um das Miteinander. Das klingt immer so absurd, aber ich genieße das ja, mit anderen Menschen Filme zu gucken, die ich nicht kenne, also die anderen Menschen. Manchmal kenne ich die Filme auch nicht, aber ich finde, die Reaktion ist das, was im Endeffekt ansteckend ist und was mich dann auch immer so nachdenklich macht. Weißt du, wenn jemand an einer bestimmten Situation lacht, ich glaube, wir beide sind ja auch schon so lange in diesem Business drin, dass wir vielleicht manchmal verkorkster auf Dinge gucken, und ich meine das jetzt gar nicht negativ, als wenn du da jungfräulich bist und wenn du dir dann einfach Filme anschaust, wo ich, keine Ahnung, ich erinnere mich noch Tango und Cash mit Kurt Russell und Sylvester Stallone vor 180 Jahren, den ich mir im Kino angeguckt habe. Ich dachte so, oh mein Gott. Und die Leute hatten einen heiden Spaß. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, gut, ist genau richtig. Danach.
Ich hätte den genauso wenig gehabt wie du, aber die Leute mögen es. Nein, ich finde ja, Kino ist ein sozialer Ort.
Ja.
Und man sieht das ja auch, ich gehe auch viel ins Theater und ich sehe es ja, was gerade passiert, und eben nicht nur Konzerte, sondern Menschen wollen wieder unter Menschen sein nach diesen 18 Monaten.
Total.
Es geht auch nicht darum, dass ich nicht zu Hause essen kann, das können wir alle sehr wohl, aber irgendwann möchtest du auch nicht mehr für dich selber kochen. Irgendwann möchte man sitzen, wo andere Menschen auch sitzen, obwohl man mit denen nicht unbedingt umgehen muss, genauso wenig wie im Kino. Aber zu erleben und zu spüren, wie ein Film funktioniert. Ich war letztens auf einem Testscreening, wo die Leute ja immer nicht wissen, was sie da sehen, und der Film beginnt und es taucht der Name des Hauptdarstellers auf, ein großes Johlen, und sie waren glücklich, dass sie ausgerechnet hierzu eingeladen sind. Wie gesagt, ich sag's nochmal, die wissen vorher nicht, was sie sehen. Und das war einfach toll, mit vielen hundert Menschen gleichzeitig das erste Mal diesen Film zu sehen.
Ach, schön. Ach, ich find's auch großartig. Peter, kommen wir mal zu dir. Wie wird man Film- und Künstler-PR-Agent? Also, dass du eine Liebe für Filme und Serien hast, das haben wir ja gemerkt. Aber wie wird man das?
Naja, das hat aber mit meiner Geschichte zu tun. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, in meiner Ferienzeit beim Film zu arbeiten. Wir hatten in unserem Ort, in dem ich groß geworden bin, in der Nähe von Potsdam, einen Regiekameramann, und der mochte mich, ich mochte ihn, und er hat mich gefragt, ob ich nicht 2 Wochen in den Ferien damit arbeiten will. Nun fiel das auf fruchtbaren Boden, weil die meisten Jungs haben das meiste ja von ihrer Mutter und die Mädchen meistens vom Vater. Und ich habe von meinem Vater aber die große Liebe zu Film. Mhm. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich wirklich von ihm hatte. Und der wollte immer, aber der ist ein Kriegskind und seine Wege haben sich nach dem Ende dieses Krieges ganz anders entwickelt, sodass das dann keine Option mehr war. Aber diese Liebe hat er mir übertragen. Und für mich stand immer fest, ich muss irgendwas mit Film machen. Da war diese Ferienarbeit schon mal sehr hübsch. Und dann habe ich, weil man musste in der DDR ja auch, finde ich ja nach wie vor gut, einen Beruf lernen oder studieren gleich. Und ich habe dann einen filmtechnischen Beruf gelernt, Filmkopierfacharbeiter, ein Film, den es heute nicht mehr gibt, weil es ja fast kein Film mehr gibt,
ja,
weil
es digital
aufgenommen wird. Ich habe gelernt, Filme zu Licht zu bestimmen, also wie viel Blau, Grün, Rot und Gelb und. Ich habe gelernt zu schneiden, ich habe Filme entwickeln gelernt, also ich kann heute auch Filme vorführen, ich kann auch noch Film schneiden, und habe dann jahrelang als Regieassistent gearbeitet, habe dann weil ich immer schon so ein bisschen auch die Liebe hatte zu so PR-Dingen, und dann konnte ich in der DDR nicht Regie studieren, das muss ich leider auch sagen, und da ich ein pragmatischer Mensch bin und ja nicht damit rechnete, dass irgendwann mal diese Mauer fallen wird zu meinen Lebzeiten, dachte ich mir, okay, also wenn du nicht Regie studieren kannst, dann machst du eben das andere, was dich interessiert, dann machst du, damals hieß das Öffentlichkeitsarbeit. Parallel habe ich an der Filmhochschule angefangen, Filmwissenschaft zu studieren, was ich dann aber nicht abgeschlossen habe, weil es genau in die Wendezeit fiel und ich dann wirklich ganz andere Dinge zu klären hatte. Und so hatte ich sehr früh in meinem Leben mit Schauspielern zu tun. Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte es selber nie werden. Ja, viele wollen ja mal Schauspieler werden. Wollte ich nie. Ich wollte eigentlich immer Regisseur werden. Warum? Aber niemals Schauspieler. Nee, ich dachte, es reicht nicht. Das bin ich nicht. Ich fand mich jetzt auch nicht so faszinierend, dass ich meinte, die Welt müsse mich in dieser Art von Arbeit sehen. Ich dachte immer, ich bin besser, Dinge zu organisieren und im Hintergrund. ich sage dir, geht mir dann ein bisschen wie bei William Shakespeare in seinen Stücken. Da ist der Königsmacher auch häufig interessanter als der König. Auch in dem, was er tut. Und ich fand dieses Dahinterarbeiten, mit Leuten arbeiten, immer spannend schon. Also schon mit 14 hat mich das interessiert. Wie kann ich dem die Möglichkeit schaffen, dass der bestmöglich arbeiten kann? Welche Voraussetzungen? Das muss man lernen. Und das habe ich gelernt über die Jahre. Und dann habe ich ab 1990 in West-Berlin in einer Agentur gearbeitet und habe den dringenden Wunsch gehabt, wieder mit Schauspielern zu arbeiten und wollte meine eigene Agentur gründen, was ja jetzt nun in dem dann vereinten Deutschland leichter war als in der DDR. Da gab es ja dieses Agenturprinzip nicht. Und parallel hatte sich die 20th Century Fox für mich interessiert, habe ihre Pressestelle in Berlin geleitet und im Rahmen dieser Agentur, in der ich da beschäftigt war. Und Fox wollte mich dann direkt und dann habe ich gesagt, okay, das können wir gerne machen. Ich habe aber eine Bedingung. Ich möchte meine eigene Agentur gründen, weil ich möchte wieder mit Schauspielern arbeiten. Sonst kommen wir nicht zusammen. Ich möchte auch bei euch nicht fest angestellt sein, möchte fest freier Mitarbeiter sein. Ihr habt das Recht der ersten Nacht, aber ich möchte das andere machen. Ich kann nicht nur fertige Filme betreuen, ich muss Teil von etwas sein, wenn etwas entsteht. Und so kam das seit 1994. Und damals gab es diesen Beruf, den die Amerikaner Publicist nennen und den man in Deutschland Presseagent nennt, so gar nicht. Ich war einer der ersten drei und ich weiß noch wie heute, wenn ich irgendwo angerufen habe, schönen guten Tag, ich bin der Presseagent von der und dem. Und ich sage, was sind Sie? Was ist denn das? So. Also ich bin
aber
stolz
das ist
darauf,
dann auch typisch deutsch, die Reaktion.
Das ist total, ne? Deutsch. Ich bin sehr stolz darauf, Aufbauarbeit für viele, viele andere, die es da mittlerweile gibt, geleistet zu haben. Mittlerweile muss ich mich da nicht mehr erklären. Aber so ist das sehr kontinuierlich gewachsen über die Jahre.
Aber wenn, also ich meine, wir haben ja jetzt auch schon Jahrzehnte miteinander zu tun, muss man dazu sagen, was ich ja sehr schätze, weil du wirklich jemand bist, der da lebt und mit einer solchen Leidenschaft seinen Job auch ausübt. Aber du hast dich ja im Prinzip auch mit dieser Entscheidung, mit der Agentur und der Zusammenarbeit mit 20th Century Fox auch für einen sehr unregelmäßigen Tagesablauf entschieden, ne? Also weil als Publicist bist du natürlich auch mit den Künstlern, die du betreust, richtig am Ackern. Also gibt es für dich eine ganz klare Struktur? Hast du jetzt auch in den letzten Jahren gesagt, hör mal zu, ich bin gerne für euch da, ich liebe das, was ich mache, aber um 19:30 Uhr, wie Sean Connery das auch immer gemacht hat, 8 bis 19 Uhr könnt ihr mich haben, danach möchte ich zu Hause sein und ihr sollt mich in Ruhe lassen. Machst du das für dich oder ist das, gibt es einen regelmäßigen Tagesablauf? Nö.
Ja, den gibt es. Ich bin ja von Hause aus Preuße. Wir Preußen legen ja wahnsinnig viel Wert auf Strukturen. Und ich sitze jeden Morgen um 8.30 Uhr an meinem Schreibtisch. Egal, wann ich abends ins Bett gegangen bin.
Und das ist manchmal auch spät.
Das ist manchmal sehr spät oder sehr früh.
Sehr früh.
Und versuche mir dann nicht unbedingt an dem Tag darauf, weil ich mich kenne, weil ich dann gerne noch ein Glas Wein mehr trinke. Nicht, weil ich dann betrunken bin, weil ich finde dann kein Ende. Aber ich sitze eigentlich regelmäßig um 8.30 Uhr am Schreibtisch, habe mindestens 1,5 Stunden völlige Ruhe, weil die meisten fangen erst um 10 an. Meine Schauspieler sind so lieb, das passiert höchst selten, dass die mich um 22 Uhr anrufen und dann schicken sie eine SMS. Also es gibt aber diese Trennung nicht. Mein Sohn hat vor Jahren mal gesagt, er würde so nicht arbeiten und leben wollen wie ich, weil es gäbe mich privat nicht. Und das stimmt. Es gibt mich privat nicht. Ich bin nur einer und das bin ich immer und das wollte ich aber auch immer so. Also ich leide darunter überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist der Weg, den ich mir sehr früh ausgesucht habe. Und weil ich das so möchte, geht es mir wahnsinnig gut damit. Das Letzte, was ich abends mache, nochmal die E-Mails checken. Das Erste, was ich morgens mache, wenn ich um 6, steht zwischen 6:30, 7 auf, die E-Mails zu machen und dann die sozialen Netzwerke. So. Und diese Struktur, in dieser Struktur zu funktionieren, gibt mir wahnsinnig viel Freiheit. Weil ich ja mein Gerüst habe. Ich mache dann aber auch am Abend, wenn ich mit jemandem essen gehe, dann hat der auch den Abend. Ich bin nicht so irre, mache mir dann noch zwei andere Termine am Abend, sondern dann ist Abend. Und ob das ein Schauspieler ist oder ob das jemand anderes ist, mit dem ich essen gehe, gehe ja viel essen mit Menschen. Und dann ist das aber so eine Mischung. Das ist nicht nur Beruf, das bin ich auch selber. Und insofern ist das
glaube ich
easy.
Auch total. Also du bist der du bist. Aber ich finde es bewundernswert, dass, also man muss ja auch gar nicht trennen, ne? Also das Privatleben kann ja genauso gut auch das Berufsleben sein und umgekehrt. Ich finde das gar nicht schlimm, aber wenn du dir das so strukturierst und so hinlegst, macht es das natürlich auch klarer. Ich glaube, das ist ja wichtig, dass man für sich selber Grenzen setzt. Aber ich meine, wir haben ja auch schon häufig abends miteinander gegessen und Quatsch geredet und Spökes gemacht. Und das finde ich auch gut. Aber das würde ich gerne nochmal wissen, weil du hast es ja auch von Anfang an gesagt, du wolltest immer gerne mit Schauspieler und Schauspielerinnen zusammenarbeiten. Aber dein Job ist ja auch ganz klar anders als jetzt ein Agent. Oder würdest du sagen, ne? Also, und ist da die Nähe, also dieses Menschelnde, vielleicht noch wichtiger als das, was ein Agent oder eine Agentin macht mit Schauspielern und Schauspielerinnen?
Deshalb ist ja der Begriff im Englischen Publicist viel klüger und sehr viel treffender als der deutsche Begriff PR-Agent. Weil es impliziert, es ist auch ein Agent, ne? Genau wie der andere. Und ich sage ja immer, wenn Leute mich fragen, was ist der Unterschied, sage ich, Schauspielagentur, da geht es ums Geld verdienen, bei mir geht es um die öffentliche Wahrnehmung. Und diese öffentliche Wahrnehmung bedeutet zwangsläufig, dass man sich mit der Person mehr beschäftigen muss, um einschätzen zu können, vorher schon, bevor man es bespricht, ist das was für sie oder ihn? Oder ist das, habe ich für mich eigentlich schon beschlossen, wir machen es nicht. Aber bei mir darf natürlich der Schauspieler entscheiden. Aber natürlich fragen die, wie ich drüber denke. Deswegen muss ich eine Meinung dazu haben. Ich mag auch die Nähe zu den Künstlern sehr gerne. Also ich möchte nicht nur wie ein Agent, der dann um 18 Uhr seinen Laden zumacht. Nicht den Agenten zu nahe zu treten. Es gibt sicherlich auch viele, die da länger arbeiten, will ich gar nicht sagen. Nur, das ist anders. Ne? Da geht es um andere Dinge. Jetzt Vermittlungen von Filmen und Bühne und Fernsehen und was nicht alles. Hier bei mir geht es ja darum, also wirklich was so ein Bindeglied zu sein zwischen im besten Falle einem Journalisten, ob er nun im Fernsehen oder für ein Printmedium arbeitet, und dem Künstler und mir. Also wie bringt man das zusammen? Wie interessiert man die zueinander? Und es sind ja zwei Aspekte. Es gibt ja das Aktive und das Proaktive. Das Proaktive und das Reagierende. Also wenn ein Schauspieler nicht so berühmt ist, was mit seiner Qualität bekanntermaßen nichts zu tun hat, muss man ja sehr viel agieren. Wenn jemand schon sehr gesettelt ist, dann reagiert man mehr, weil die Anfragen kommen und man muss dann sortieren und muss es dann besprechen. Und parallel nimmt logischerweise, umso bekannter jemand ist, sein Zeitfonds ab. Und bei dem, der noch nie ist, gäbe es mehr Zeit, aber weniger Möglichkeiten. So, und diese Balance muss man finden. Das lernt man über die Jahre. Das sind ja nun auch schon bald 30 Jahre, also.
Würdest du denn sagen, dass neben deiner Menschenliebe, die man ja braucht für einen solchen Job, und deiner wirklich guten Expertise, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, das dritte Standbein eines guten PR-Agenten die Diskretion ist? Also ist Diskretion...
Ja, absolut.
Das ist,
also wenn du unser Gespräch, was du natürlich gemacht hast, sehr genau zugehört hast, hast du gemerkt, dass ich mit keinem einzigen Namen bis jetzt operiert habe. Also ich werde den Teufel tun, zu erzählen, welcher dieser berühmte Regisseur in den USA war. Und ich werde auch keine Geschichten erzählen. Ich habe viele erlebt. Und ich habe vor vielen Jahren mal, wenn immer Leute gesagt haben, schreib da mal ein Buch, habe ich gesagt, ja, der erste Band heißt Mein Leben vor dem roten Teppich, der zweite Band heißt Mein Leben auf dem roten Teppich und der abschließende Band heißt Mein Leben nach dem roten Teppich, also was eigentlich der Abgesang wäre. Es wird dieses Buch natürlich nie geben. Also weil dann kommt man in den Bereich der Indiskretion. Das liegt mir gar nicht. Und das mache ich auch nicht. Also ich muss, das ist berufsbedingt, aber bei mir auch vom Charakter schon so, ich würde niemals ein Interner weitererzählen. Da muss mir derjenige nicht mal sagen, bitte erzähl es nicht weiter, weil man ja an dem Inhalt schon merkt, das ist etwas, was unter vier Augen und vier Ohren bleiben sollte.
Ja, aber ich glaube, deswegen bist du auch so erfolgreich und deswegen sind so viele gute Leute einfach auch bei dir, weil du genau das ja auch ausstrahlst. Also sehe ich ja genauso. Ich habe ja jetzt die andere Position, ne? Also durch meine Tätigkeit in diesem Feld habe ich auch schon viele Dinge erlebt und gesehen und mitbekommen. Und auch da gab es diese Diskussion mal, schreib doch mal was über deine Begegnung mit Hollywood und anderen Stars. Und habe ich gesagt, Das ist ein Buch und das war's, ne? Also ich will das ja noch lange machen. Ich habe ja gar kein Interesse.
Es gibt auch keinen Grund. Also guck dir doch an, welche Leute so etwas schreiben. Und das ist ein Feld, in dem weder du dich bewegen möchtest, noch ich mich bewegen möchte, was uns auch gar nicht interessiert. Ich gucke auch de facto kein Privatfernsehen seit Jahren mehr, nicht nur wegen der Werbung, sondern ich kann mit diesen Formaten, die ich zum großen Teil menschenverachtend finde, nicht umgehen. Ich kann RTL und Sat.1, ich kann das einfach mir nicht angucken. Ich kann mir eine Spieleshow auf ProSieben angucken, das kann ich sehr wohl. Aber ich
das
kann
hoffe dieses, ich doch.
Ja, das mache ich auch, aber das sind wirklich Ausnahmen. Aber diese anderen, das ist, da kriege ich...
Der Kampf der Reality-Stars, das kann ich aber auch nachvollziehen.
Nicht. Nee, das geht nicht. Und deswegen können Leute wie wir, die andere Blicke haben, was ja der Boulevard immer liebt, diesen Blick durchs Schlüsselloch. Du, was glaubst du, wie viele Leute mir schon Dinge angeboten haben, ob ich nicht mal eine schöne Geschichte da machen möchte? Ich muss das Blatt nicht erwähnen. Wo ich sage, ganz bestimmt wird das nicht passieren. Also so groß ist mein Ego nun nicht, dass ich da stattfinden muss.
Nein, und das sind ja auch schöne Geschichten, die man gerne für sich behält. Ich meine, da gibt es.
Natürlich.
Ich meine, das Tolle ist natürlich, also worüber ich immer gerne spreche, ist so die beeindruckendsten Filmpremieren oder die Situationen, die da entstehen. Jetzt gar nicht mal Begegnung mit Stars, aber ich finde, da hat ja Deutschland auch wirklich in den letzten 20, 30 Jahren unfassbare Sachen gemacht. Ne? Ob das jetzt hier die Rückkehr des Königs ist, Herr der Ringe, die Premiere am Sony Center am Potsdamer Platz oder der Hobbit mit dem riesengroßen Drachen, der da auf seinem Smaug auf dem Goldschatz liegt. Oder wenn Brad Pitt und Leonardo DiCaprio anlaufen. Wir haben schon echt geile Sachen gesehen, mein Lieber, oder?
Absolut. Und du sprichst eine große Wahrheit gelassen aus. Das ist in den letzten Jahren auch für in diesem Land viel größer, viel internationaler geworden, auch mit der Darreichung, ne? Also wie man so ein Event macht und was man dafür tun muss, damit es auch entsprechend wirkt, das ist schon großartig. Aber ich möchte die Erlebnisse mit internationalen Stars genauso wenig missen wie die Arbeit mit den von mir betreuten Künstlern. Das ist immer natürlich kürzer und es ist natürlich, das erlaube ich mir zu korrigieren, ich glaube nicht, dass Leonardo DiCaprio meine Handynummer hat. Irgendjemand aus seinem Umfeld hat die. Aber das ist auch völlig unwichtig.
Peter Schultz. Das ist
auch völlig unwichtig. Wer allerdings immer sehr genau weiß, vorher, weil er sich damit auch extrem beschäftigt, ist Tom Cruise, der man kann über die Mitgliedschaft in dieser besonderen Organisation, nenne ich sie mal, sehr geteilter Meinung sein, das bin ich auch, aber Tom Cruise ist einer der korrektesten und pünktlichsten und zuverlässigsten Menschen, mit dem man nur zusammenarbeiten kann. Das geht wie ein Uhrwerk, da weiß man Monate vorher, um welche Minute die Maschine landet und der weiß auch noch, wie man heißt, weil er sich nochmal einliest. Und ich habe den in den letzten 15, 20 Jahren, glaube ich, bei 5 Filmen betreut. Und da freut einen das natürlich, wenn am nächsten Tag eine Kiste meines französischen Lieblingsweißweins kommt. Nicht, weil er das tun müsste, aber er weiß zumindest, dass ich keinen Rotwein und kein Bier trinke. Und das sind so Sachen, die sind dann schon schön. Oder mit Robert Pattinson, den ich sehr schätzen gelernt habe, als wahnsinnig höflichen und wohlerzogenen Briten, man merkt ja immer den Unterschied zwischen den Briten und den Amerikanern, der dankbar und höflich ist und das war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und ich hoffe, die Karriere geht noch weiter. Das war nach Twilight, das war für War of the Elephants, den wir ja bei 20th Century Fox hatten.
Mit Christoph Waltz
und ihm auch eine Premiere in Berlin. Und ich hatte alles Mögliche erwartet, nur nicht so einen höflichen und dankbaren jungen Mann. Also da gibt's wunderschöne Erlebnisse und es gibt wenig Unangenehme.
Das stimmt. Also ich kann noch mal eine Sache sagen zu Tom Cruise, ne, weil ich sage ja, es gibt keinen schlechten Tom Cruise-Film. Der einzige, der nicht so gut war, war Die Mumie vielleicht, aber ansonsten sind die alle super.
Ja, den hätte er nicht machen sollen.
Nee, aber, und das finde ich auch so unfassbar, und ich habe ihn ja auch nun wirklich bei vielen Premieren mitbekommen, ich finde es so faszinierend, er kommt 2 Stunden vor Premierenbeginn oder 2,5 Stunden und jeder kriegt ein Autogramm, jeder kriegt ein Foto und dann werden einige sagen, yeah, bla bla. Das ist, das ist ein absoluter Superstar, ne? Ein absoluter Superstar. Und der macht das seit Tag 1 und macht es immer noch. Und der wird es auch machen, wenn er im Rollstuhl sitzt und nicht mehr laufen kann. Und das finde ich einfach eine Hochachtung, eine Wertschätzung der Menschen, die ihn ja zu dem gemacht haben, was er ist. Und ich würde mir das von einigen anderen nationalen und internationalen Stars auch wünschen, die in einer Arroganz über diesen Teppich gehen und mit einer, keine Ahnung, mit so einer Scheißegal-Einstellung das machen und
deswegen. In einer vorgespielten Geschäftigkeit nach dem Motto, ich komme zu spät, weil Gott, ich musste so viele wichtige Dinge vorher tun. Wir beide wissen, sie hatten vorher nicht so wichtige Dinge, weil die Planungen sehr genau sind und da sehr wohl Platz und Zeit. Also okay. Aber Tom Cruise, das ist insofern sehr lustig, weil er stellt nämlich immer die Frage, liebe ich, Peter, how long is the red carpet? Und weiß ich genau, und gesagt, 75 Meters, und dann sagt er dir genau, wie lange er braucht. Echt? Und wenn der wegen mir 100 Meter lang wäre, dann sind es dann 2 Stunden. Bei 75 Meter ist es 1 Stunde 40 Minuten. Und du kannst die Uhr nachstellen.
Ja,
du kannst die Uhr nachstellen.
Ja, aber ich finde,
der weiß jeden Journalistennamen, was jeder andere Schauspieler oder wie wir ja immer sagen, Talent, auch wissen könnte. Wenn die mal ein Schedule gucken würde, Tom Cruise guckt ins Schedule, begrüßt jeden Journalisten mit Namen. Viele von denen kennt er natürlich schon, nicht alle. Und die sind immer alle ganz beeindruckt. Und damit hat er sie schon in der ersten Sekunde, weil die sagen, oh, der weiß meinen Namen. So,
genau.
Das machen viele auch. Das ist keine große Mühe. Das machen wir doch auch, wenn wir irgendwo hingehen und uns damit zu beschäftigen, auf wen treffe ich denn heute Abend? Und dank dieses Internet kann man das auch mit Bildern alles filtern, damit man nicht dumm in der Gegend rumsteht. Und das macht er auch. Ja, also aber er macht es, ne? Ja. Das unterscheidet ihn.
Genau, und zu Robert Pattinson, ich habe den damals getroffen mit Kristen Stewart noch bei Twilight.
Ja.
Und ich kann das auch nur bestätigen, unfassbar höflich. Ich würde jetzt fast sagen, schon damals schüchtern. Ich glaube,
ja,
überwältigt von dieser Resonanz, die er auch bekommen hat. Aber höflich, klar, direkt, nett. Und genau, also aber ich glaube, das ist ja auch etwas, und da reden wir von zwei unterschiedlichen Punkten aus, aber ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man all diesen Menschen, egal wie große Superstars sie sind, auf Augenhöhe begegnet. Und das heißt, sich selber nicht auf deren Thron stellt, aber sagt im Prinzip, ich bin auch ein denkender, klarer, interessierter Mensch, dann finden die es auch cool. Also ich glaube, das wünschen die sich auch.
Das ist der entscheidende Punkt. Du sprichst eine große Wahrheit gelassen aus. Die werden von so vielen Leuten angehimmelt und von so vielen Leuten betüttelt, dass die Erfahrung habe ich gemacht in den letzten 30 Jahren, dass wenn du ihnen mit dem Respekt, den man jedem Menschen entgegenbringen sollte, begegnest und sehr wohl weißt, wer sie sind, aber das nur nicht in den Vordergrund, sondern einfach normal mit ihnen umgehen. Und das funktioniert immer. Vor jemandem stehen bleiben, die Augen aufreißen und keinen Satz rauskriegen, das funktioniert nicht. Deswegen sind Fan-Treffen bisweilen schwierig, weil dann ist der große Moment endlich gekommen und das da ist dann da. Und die Person steht da und ist nicht mal in der Lage, einen halben Satz herauszubringen. Dieses normale Umgehen miteinander und auch Dinge benennen, bleiben wir mal bei Robert Pattinson, so eine eigentlich lächerliche Frage, weil man natürlich dem Gast, in diesem Fall dem Talent, natürlich auch jeden Wunsch erfüllt. Aber der ist, wie gesagt, wohl erzogen. Der fragte dann, er hat seine Eltern ja im anderen Hotel untergebracht. Das hat er uns gar nicht gesagt. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir sicherlich die Eltern auch noch eingebucht. Und es war ihm auch hochnotpeinlich, dass er das überhaupt erzählt hat. Aber ob wir vielleicht doch noch einen Van hätten, der sich von diesem Hotel abholen könnte, um es zur Premiere zu bringen, ist dann natürlich. So, gar kein Problem. Hat sich dreimal dafür entschuldigt. Der könnte eine imperative Ansage über sein Management machen lassen, ja? Das weißt
du. Und das gibt's ja leider Gottes sehr häufig, ne?
Das gibt es ja nun deutlicher. Sowas, ne? Da merkt man's. Und wir könnten jetzt 4 Stunden lang unsere schönsten Geschichten oder manchmal auch nicht ganz so schönen Geschichten mit Leuten erleben. Ich bin aber wirklich, und das sage ich nicht, weil das jetzt ein Podcast ist, sondern mir ist erspart geblieben an all den Jahren, jemanden zu betreuen, auf den ich mich so derart gefreut habe, dass ich dann möglicherweise enttäuscht gewesen wäre. Das war nicht der Fall.
Ja, meet your own idols, ne? Das ist ja manchmal.
Also, aber das gab's
nicht. Ja. Nee, das hatte ich auch bisher noch nicht. Aber ich finde, du hast eben was ganz Interessantes gesagt, das ist dieses klassische Create Your Own Monster, ne? Ich meine, ich habe das im Umfeld auch so häufig mitgekriegt, wo dann Menschen mir nervt gesagt haben, ich weiß nicht, wie wir das jetzt wieder gerade biegen sollen. Und ich immer gesagt habe, ja, aber das ist doch eure eigene Schuld. Es ist eure eigene Schuld. Ihr seid inkonsequent. Und da kann ich nur eine Geschichte kurz erzählen, die ich, glaube ich, noch nie erzählt habe, aber die hat mit einer Situation zu tun, die ich bei Schlag den Raab hatte. Wir hatten in einer Sendung Eminem und Katy Perry.
Und das ist auch schon ein paar Tage her, oder?
Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Und es war immer Gesetz bei uns, dass wir eine Generalprobe machen vor der Live-Show.
Und lass mich warten, sie waren nicht da.
Ja, hör zu. Und es war immer so, dass alle auftreten mussten, egal welchen Superstar-Status sie hatten. Weil das einfach zur Durchlaufprobe gehörte. Und sie kam nicht eine Stunde, nicht anderthalb Stunden, nicht zwei Stunden. Und es bedeutete, dass wir erst um 19:30 fertig geworden wären mit der Durchlaufprobe, aber um 20:15 live on air gegangen.
Bisschen sehr knapp.
Sehr knapp und keine Pause für alle Mitarbeiter. Und dann hat der oberste Chef, dessen Namen ich jetzt nicht nennen muss, gesagt, hör zu, wenn sie nicht auftaucht innerhalb der nächsten 10 Minuten, also zum Plattenboss, dann schmeiße ich sie aus der Sendung.
Das war's.
Mhm. Ja. Und wer war innerhalb von 5 Minuten da? Katy Perry.
Natürlich. Ne? Natürlich.
Und ich fand das so geil, weil er einfach ganz klar gesagt hat, Leute, das ist hier ein Teamwork und entweder you play the game oder du spielst gar nicht mit. Und das fand ich echt geil.
Naja, so und muss die ist ja nicht zum Vergnügen da. Die hat mit Sicherheit ihre Platte promotet, deswegen ja, hat die Plattenfirma mit dabei. Und da muss man mal eine klare Ansage machen. Da muss man sagen, Leute, also das ist eine Live-Sendung. Wir müssen das alles fertig haben. Es gibt gar keinen Grund. Die sind ja da. Also es geht ja hier auch nur darum zu dokumentieren. Wir hatten auch mal einen internationalen Star weiblichen Geschlechts, die ihr Geld eigentlich weitestgehend mit einer Tätigkeit vollbringt, die mit dem Ausstellen von Kleidung betrifft und die kam auch ewig nicht und dann auch gesagt, wenn die jetzt nicht, dann fahren wir ohne, dann ist er so. Und dann alle kuschen und ich bin dann nur hin und sage so, und hier stehen drei Leute, die warten seit Stunden und denen gibst du jetzt ein Autogramm. Und klare Ansagen, höflich, aber klare Ansagen funktionieren immer.
Und hat sie gemacht.
Nur dieses Schwanz einziehen und was nur den vermeintlichen Star in seiner vermeintlichen Größe bestätigt. Nach dem Motto, ich kann die tanzen alle nach meiner Pfeife. Ich muss nur mal kurz so machen, dann machen die alle einen Überschlag. Nein. Und nur so kann man sich auch Respekt. Das hat ja nichts mit Missachtung. Das hat im Gegenteil was mit Achtung zu tun. Und zwar vor der Arbeit aller. Da sind ja viele Menschen daran beteiligt an sowas. Und nicht nur diese eine Person, die über den Teppich geht und den Beifall bekommt.
Sehe ich ganz genauso. Kommen wir mal zu der Veränderung vielleicht auch in der Welt des Kinos, die du ja auch hautnah mitgekriegt hast, weil einer deiner Schützlinge ist ja ein sehr toller Typ, den ich sehr, sehr schätze, mit dem ich auch schon viel Spaß hatte, Matthias. Hast du das Gefühl, dass vor allen Dingen auch, weil wir eben gerade über Serien gesprochen haben, dass jetzt so ein neues goldenes Zeitalter anfängt, vor allen Dingen auch für nationale Talente? Weil ich habe das Gefühl, eine Zeit lang war es total schwierig, auch für jemanden von Matthias Talentgröße über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus erfolgreich zu sein. Aber dass sich das geändert hat durch diese Bandbreite an Möglichkeiten des Kinos und der Serie?
Naja, vor allen Dingen der beiden großen Player auf dem Streaming-Markt, die sehr früh verstanden haben, dass man nationalen Content liefern muss und den dann auch weltweit. Und diese Möglichkeit des Erzählens in der Breite zu schaffen und nationalen Talenten, es geht ja hier nicht nur um Deutsche, das passiert in Mexiko, passiert in Schweden, das passiert in allen möglichen Ländern, wo es dann aus den Ländern selber eine große Bindung gibt für diese Serien, weil das sind ihre Leute und es geht in die Welt hinaus. Und Matthias, mit dem ich nur das Glück habe und auch die Ehre, seit nun mittlerweile 21 Jahren zusammenzuarbeiten, man darf es nicht ganz vergessen, als wir beide, drehte er eine Fernsehserie, eine Kinderfernsehserie und ich betreute die damals als Presseagent für die Serie und da lernten wir uns kennen und dann hat er mich ein Vierteljahr später gefragt, wie alt war er? 17? Knapp 18?
Ja, ich glaube, ja.
So fingen wir an zu arbeiten und ich kann nur sagen, der ist heute umtriebiger, umtriebig war er schon immer, also sehr interessiert und sehr agil. Aber der ist im Grund, Tiefen seines Herzens, der gleiche Matthias, den ich seit 20 Jahren kenne, hat mir gerade Freitag früh eine Sprachnachricht geschickt, weil wir wollen eigentlich seit geraumer Zeit mal wieder essen gehen, der war ja jetzt lange nicht da, auch wegen dem Projekt, was du gerade erwähnt hast und dem Folgeprojekt. Der genießt etwas, er hat ja immer gesagt, dass er gerne auch in Amerika arbeiten würde. Und nun muss man ja gar nicht in Amerika arbeiten, sondern man kann ja hier arbeiten oder in Europa für Amerika oder für eine amerikanische Produktionsfirma oder einen Regisseur. Und das hat er ja nur gemacht mit Army of the Dead, was eines der erfolgreichsten Dinge dieses Portals war.
Netflix, und, kannst du gerne sagen, ist nicht schlimm.
Okay, darf man sagen. Okay. Ja, und jetzt macht er sozusagen das Prequel, das ist jetzt fertig, das kommt im Herbst.
Army of Thieves.
Und mit großem Rater ist er, also bei dem ersten, auf der Dead war er ja nur in Anführungsstrichen Schauspieler in einer sehr lustigen, prononcierten Rolle, die durchaus herausstach, weil er A, einen Deutschen spielt und B, eine lustige Figur ist. Und hier ist er bei dem anderen Projekt, ist er gleichzeitig Regisseur und Hauptdarsteller. Und das ist natürlich, Matthias spielt ja im Wortsinne. Er kann sich da auch, das ist ein Genre, in dem er bis dato noch nicht zu Hause war, auf welches er aber Lust hat. Und schön ist auch, und das ist dann auch wieder typisch deutsch, bei den Interviews zu Army of the Dead fragte ihn ein Journalist, Matthias, ein Zombiefilm muss doch nicht sein, oder? Das ist so eine typisch deutsche Betrachtung. Kein amerikanischer Kritiker, ich glaube auch nicht mal ein französischer, würde auf die Idee kommen, als ersten Satz zu Beginn eines Interviews so etwas zu sagen. Das ist eine Klassifizierung und das ist, finde ich, das Nichtbegreifen von Entertainment.
Ja, aber das ist ja so eine Kunst und Kultur, ne?
Ja.
Im Land der Dichter und Denker.
Wie wir in Deutschland gerne trennen. Ja. Ne? Musical ist U und die Oper ist E.
Ja.
Dabei ist ein gutes Musical mit dem Talent von Leuten, die das machen. Ich kenne mich da ein bisschen aus.
Hamilton.
So. Das können ganz wenige. Die wenigsten Opernsänger können Musical. Umgekehrt logischerweise auch. Weil Opernsänger meistens nicht gut spielen können. Heute Musicaldarsteller haben alle eine Schauspielausbildung. Also das ist, diese Betrachtungsweise, die nervt ihn, die nervt mich, die nervt uns alle. Weil, also, er hat ja schon darunter gelitten, dass er, als er sich mit seiner eigenen Firma auf eigene Füße stellte, anfing, Komödien zu machen. Denn er kommt ja nun, weiß Gott, auch vom ernsthaften, hintergründigen Film. So, aber er ist immer ein Komödiant gewesen, immer. Also schon früher, die Leute haben es noch nicht gesehen, weil er die Filme nicht gemacht hat. Insofern ist das für ihn eine ganz kontinuierliche Entwicklung. Eine tolle, und ich freue mich wie ein Schneekönig für ihn, dass er mit seinem Talent und seiner Energie, die er hat und die er ausstrahlt, auch diesen Weg geht.
Ich finde es super und ich freue mich total, weil ich finde, er hat, das klingt so komisch, er hat dieses Star-Gen.
Ja. Ne?
Also trotz der Zurückhaltung und trotz diesem boyish Charm, auch bei ihm hat er das Potenzial absolut. Ich meine, dann kriegt er auch noch Hans Zimmer, das ist ja auch geil für Army of Thieves.
Ein Traum, ne? Oder?
Also ja, aber guck mal, da kommt jetzt zusammen, was auch zusammen gehört. Ist doch super. Ich meine, ja. Hans Zimmer macht das schon seit Jahren. Warum nicht jetzt auch Matthias Schweighöfer da nochmal mit einem Raketensatz hinten drauf? Aber das macht dir doch auch Spaß. Aber wird das denn dann, also wie wird denn deine, aber bist du dann PR-mäßig auf den deutschsprachigen Raum dann für ihn immer noch zuständig oder machst du dann
das
noch international?
Das haben die Snyders, also Zack Snyder, der ja den Army of the Dead produziert und Regie geführt hat und nicht nur das, ist ja ein ausgewiesen erfolgreicher Regisseur in diesem Genre und in seiner Produktionsfirma, und das ist bei den Amerikanern immer so, es gibt dann Matthias hat ja auch eine amerikanische Agentur, Schauspielagentur und auch eine amerikanische Publicistin, logisch. Ja, das würde ich auch gar nicht wollen. Weil erstmal ist mein Englisch nicht so gut, das gebe ich immer gerne und neidlos zu. Noch dazu in einem Land, wo ja immer jeder gerne sagt, was er nicht, was er alles kann, und dabei kann er nicht. Also ich habe nie ein Problem damit gehabt zu sagen, was ich nicht kann. Und da bin ich nicht gut. Und zweitens muss das jemand aus dem Land machen. Ich maße mir an zu wissen, wie die Medienlandschaft in Deutschland und ein bisschen noch in Österreich ist. Und ich weiß noch, dass die Times aus London kommt. Aber das wissen Amerikaner nicht unbedingt. Und ich kenne die Gepflogenheiten und die Einzelheiten des Amerikaners amerikanischen Medienmarktes auch nur aus der Draufschau, nicht aus der Arbeit. Es wäre total vermessen, das auch noch zu machen. Nach dem Motto, ich will den König auch noch spielen. Nein. Man soll das machen, was man kann.
Ja, aber ist das, also trotzdem ist der großartig. Ich würde gerne noch über einen anderen Schauspieler, den du auch betreust, den ich auch total gerne mag, Yannick Schümer, mit dem ich auch zusammen schon viel gedreht habe und unterschiedliche Sachen machen durfte. Was ich wirklich großartig fand, ist eigentlich absurd, dass man es heutzutage noch sagen muss. Ne?
Man muss es aber leider sagen.
Ja, im Februar 2021 hat er ja auf dem Cover des Süddeutschen Magazins, ne, bei Act Out, sich geoutet. Ne? Neben anderen.
Naja, er hat sich schon vorher geoutet.
Oder hat sich
am 26. Dezember
auf Instagram
in einer mit dem Foto. Nonverbalen, nämlich nur ein Schwarz-Weiß-Foto, eingegilbt mit einem Herzchen von ihm und seinem Freund.
Genau.
Das war abgesprochen,
stimmt,
das habe ich auch ganz genau
geliked und drüber gefreut.
Und auch wann, es war genau so gebaut. Es sollte an Weihnachten im Fest der Liebe auch passieren. Das Lustige war nur, ich komme gleich, verliere den Bogen nicht, keine Sorge. Ich sitze mit meinem Sohn am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nee, es war der 27. Entschuldigung. Nee, Blödsinn, 26. der zweite Weihnachtsfeiertag. Klar. Ich sitze mit meinem Sohn auf der Couch. Es war 16 Uhr, mein Handy klingelt. Und zwar die Rufumleitung aus dem Büro. Es wähnte mich also jemand am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16 Uhr im Büro. Kann man.
Muss
es waren meine Freunde von RTL mit meinem Lieblingssatz. Wenn er sich mitteilen möchte, wir kommen überall hin. Diesen Satz würde ich gerne aufnehmen, wenn wir mal für einen Film sagen, wir würden gerne so, nee, da haben wir kein Team. So, ich sage aber, gute Frau, Sie glauben doch nicht im Ernst. Also wenn er darüber reden hätte wollen,
hätte er
doch keine nonverbale Kommunikation gewählt, sondern hätte er doch was geschrieben. Ne?
Ja.
Also ist doch eigentlich relativ klar. So. Und dann war immer klar, weil diese Act-Out-Geschichte ist ja langfristig vorbereitet worden. Das war auch abgesprochen, sagt, ich bin sehr gern Teil davon, ich möchte aber meins gerne auch schon in dieser Form vorab machen. So. Das ist nur der Einsprengel. Jetzt habe ich dich in deiner Frage leider unterbrochen. Entschuldigung.
Nein, alles gut. Aber gut, dass du es nochmal aufgeklärt hast, weil das habe ich auch mitgekriegt, weil ich habe damals auch das Foto von Yannick geliked und fand das, also, normal, aber toll, dass er es gemacht hat. In einer künstlerischen Branche, ne, wie es der Film ist, gibt es ja nicht in der Dimension wie vielleicht im Sport, aber immer noch eine große Problematik dieser Arbeit nach außen. Ne? Obwohl es eigentlich auch scheißegal ist, welche sexuelle Orientierung du hast, wenn du Filme machst, dann kannst du alles spielen. Ne? Ob das ein Armie Hammer ist oder ein Timothy oder was weiß ich, gibt es ja tausende. Hast du das Gefühl, dass wir uns in diesem neuen Jahrhundert endlich in die richtige Richtung bewegen? Also hast du das Gefühl, es gab ja die Diskussion mit der Diversität, was die Academy angeht, was die Hollywood Foreign Press Association angeht, die ich ja schon lange auch, sag ich mal, konstruktiv meiner Ansicht nach kritisiert habe. Aber hast du das Gefühl, es geht in die richtige Richtung?
Ja, das habe ich ganz eindeutig. Also alleine das Manifest im SZ-Magazin über viele, viele Seiten, in den Gesprächen auch mit den Künstlern, sagt ja etwas aus über ihre Erlebnisse in den Jahren, die sich eben auch in unserer Branche abspielen. Die sind eben nicht immer nur eitel Sonnenschein. In der Wahrnehmung nach außen hat das noch was anderes. Man muss auch nicht über Berlin oder Hamburg reden. Das sind zwei Großstädte, wo Diversität seit vielen Jahren ein genetisches Merkmal ist. Wir bewegen uns dann gerne mal in die östlichen oder südlichen Gefilde Deutschlands aus den Großstädten heraus. Da wird schon etwas anders. Aber es ist was in Bewegung. Da hat diese Aktion dieser 185 Künstler auch insofern was bewirkt. In der Aufmerksamkeitsmachung des Ganzen, dass Medien damit umgegangen sind, dass es Nachfragen und nachlaufende Interviews dazu gab, wo sich dann Einzelne nochmal konkreter auch den Fragen gestellt haben. Ich glaube, es kriegt dann aber auch wieder, wie alle wichtigen Dinge, gibt es da manchmal auch so Auswüchse, die ich dann nicht so lustig finde. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, warum zum Beispiel nur eine schwarze Mitbürgerin eine schwarze Amerikanerin übersetzen darf, die bei der Einführung des amerikanischen Präsidentialamtes spricht. Das, weil ich dachte, es müsste eigentlich übersetzt werden von jemandem, der besonders gut übersetzen kann.
Genau, und da fängt es ja an. Da geht es ja genau um das.
Es geht wieder weiter. Ne? Es geht dann immer noch einen Schritt weiter. Dass Homosexuelle nur von Homosexuellen gespielt werden dürfen, finde ich absurd, weil ich verlange vom Schauspieler, der einen Mörder spielt, auch nicht, dass er ein Mörder ist. Also das sind so Auswüchse, die sind aber normal. Ich finde das nicht schlimm, weil man sich an ihnen reiben kann. Genau wie zur Gendersprache. Mir ist politisch sehr wohl bewusst, warum man darauf Wert legt, bestimmte Personengruppen deutlich Wert legen. Aber sprachlich, linguistisch ist es zum Teil eine Katastrophe. Da muss man sich ein bisschen mit Sprache beschäftigen. Das heißt nämlich auch, die Kollegen schließen nämlich Kolleginnen zum Beispiel ein. Wir machen ja Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren getrennt. Ja? Also das sind alles so Auswüchse, die nicht immer besonders klug sind, aber die einen Fokus auf ein Problem lenken. Dass wir dieses N-Wort nicht mehr benutzen, hat ja eine Ursache. Dass wir das Z-Wort nicht benutzen, hat eine tiefe Ursache, weil es sind in der Wahrnehmung von Menschen Begrifflichkeiten, die rassistisch sind. Schlicht und einfach rassistisch sind. Und es gibt keinen Grund, dies zu tun. Es ist menschenverachtend. Die große westliche Welt lebt seit Jahrhunderten mit ihrem Unterdrücken von indigenen Völkern. Die großen Kolonialmächte Europas, Deutschland ja bekanntermaßen nicht, war ja wie immer zuletzt dran. Also das hat ja alles Ursachen, dass Leute empfindlicher sind. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Und insofern ist auch diese Act-Out-Geschichte wahnsinnig wichtig, um in der Gesamtheit einen Fokus zu lenken. Und mein liebstes Beispiel ist ja gewesen, dass die Kollegin, die im Dresdner Tatort spielt, Janschewski, der lief dann, glaube ich, 2 Wochen oder eine Woche danach war der wieder. Und ich bin ziemlich sicher, dass ganz viele Leute in unserem Geschäft, die sich sehr genau mit Quoten beschäftigen, das tue ich ja auch, aber ich muss es nicht unbedingt vertreten, aber ich sehe sie mir an, und dass die Angst hatten. Es war der bestgesehene Tatort überhaupt. Es war auch ein sehr guter Tatort. Aber wenn die Leute nicht gewollt hätten, weil sie die, jetzt sage ich das böse Wort Lesbe, nicht sehen wollen, dann hätten sie wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Also ich glaube, letztendlich ist ein kluges Bewusstsein von den sogenannten normalen Leuten, die wir manchmal unterscheiden in ihrem und auch falsch beurteilen, in ihrem teilweise von uns als naiv bezeichneten, aber sehr gesunden Menschenverstand. Wir sollten es nicht unterschätzen. Wir sollten nicht glauben, dass wir nur, weil wir so besondere Tätigkeiten machen, deshalb die Blüte der Schöpfung wären. Das sind wir nicht.
Nein.
Und wir sind immer gut beraten, wenn wir auch hören, wie Stimmungen im Volk sind. Und ich finde, dass das hier auch gepasst hat. Das hat eine gesamtgesellschaftliche Diskussion eigentlich auch aufgenommen. Ja, also guck dir die Wirkung von Christopher Street hier an. Guck dir die Wirkung an, wie es heute ist, wenn 2 Männer oder 2 Frauen händchenhaltend irgendwo lang gehen. Es ist kein nennenswertes Thema mehr. In der Großstadt zumindest.
Ja, das stimmt.
Ja. Also das hat ja schon, und das muss man untermauern. Da müssen die Künstler, und das haben sie mit dieser Aktion getan. Ich bin sehr stolz, dass von mir da 3 dabei sind, die sich ja auch, also 2 von den beiden haben sich ja sehr aktiv da beteiligt. Yannick und Jonathan Berlin, Marc Waschke, der sich aber erst divers sieht, der ist ja kein Homosexuell, aber ihm ist diese Diversität so wichtig, dass man alles sein darf. Deswegen ist er da Teil. Und ich fand das auch in dem, wie sie es selber organisiert haben. Das haben sie nämlich selber gemacht. Ja, da haben keine PR-Agenten oder so, sondern wir sind da einbezogen worden. Die haben das alles, also wenn sie wollen, können sie auch, perfekt organisiert in ihrer Gruppe. Und das ist eine großartige Aktion gewesen.
Finde ich auch. Absolut. Punkt. Und genauso muss es auch weitergehen und genauso sollte es auch in Zukunft sein.
Ja.
Kommen wir nochmal zu der Bandbreite an Menschen, die du ja auch betreust und kennst. Wer würde dich denn in einer Verfilmung deines Lebens spielen und warum?
Timothée Chalamet. ganz eindeutig. Wir sehen uns ähnlich.
Ja, das stimmt.
Er ist ein kleines bisschen größer als ich. Ja. Ich habe auch ganz viele Locken. Also das ist ganz eindeutig, weil es muss ja sehr jung beginnen. Ne?
Ja,
also deswegen kann das ja keiner meinem Alter spielen. Das wäre ja vermessen.
Nee, und dann am besten in Italien im Sommer. So machen wir das.
Es gibt schlimmere Orte auf dieser Welt als Italien im Sommer.
Aber was das, wo wir jetzt schon beim Besetzen von deinem eigenen Film sind, ich würde dir gerne ein paar Filme nennen und du machst mal Vorschläge, wie man die neu besetzen könnte, wenn du Lust hast.
Okay.
Die hast du auch betreut, die meisten zumindest. Speed aus dem Jahre 94 mit Bullock und Reeves.
Ach, wenn Keanu Reeves jung geblieben wäre, was wir ja alle nicht geblieben sind, ich fand das damals eine wunderbare Besetzung. Also heute könnte so jemand wie Armie Hammer das spielen, aber ich glaube, der ist im Moment gerade mit anderen Problemen beschäftigt.
Der hat andere Probleme, das stimmt.
Und bei den Frauen, ach, das Jennifer Lawrence zum Beispiel geht ja immer.
Ah, aber auch eine spannende Zusammensetzung.
Oder? So schlecht ist das nicht, ne?
Nee, das ist nicht schlecht. Dann kommen wir zu einem anderen Klassiker. William Shakespeares Romeo und Julia mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio.
Ja. Na, da muss ich doch nicht lange überlegen. Da nehme ich natürlich wieder Timothée Chalamet. Und dann nehme ich die junge Frau, deren Namen ich nie richtig aussprechen kann. Und du weißt genau, wen ich meine.
Saoirse Ronan.
Ja, ich werde es nie lernen, diesen
ich
Namen
auch nicht.
Auszusprechen.
Ich hoffe, dass ich sie
nie betreuen muss, weil das ist.
Ey, das
ist ja dann eine schöne Paarung. Also die sind schon geübt, toll. Weil sie in Little Women schon zusammen gespielt haben, nicht nur dort.
Was für ein Film.
Diese Regisseurin, diese Greta Gerwig, die ich so liebe, die ich auch mal die Ehre hatte, kurz zu betreuen während der Berlinale. Das war gerade zwischen ihren beiden Filmen. Da spielte sie bei Wes Anderson. Und eine so eine tolle, bescheidene und
also,
wo man wieder merkt, dass alle wirklich Großen dieser Welt sind in ihrem Wesen einfache, angenehme Menschen.
Das hat
aber das
wäre
doch Traum. Timothée Chalamet und Janice
das pitchen
sowieso.
Wir gleich, wir beide.
Das geht gar nicht anders.
Meine Mutter hat ja auch
Charlie und die Schokoladenfabrik machen. Also,
ja. Ne? Ja, meine Mutter hat ja jahrelang auch Interviews gemacht. Ne? Die ist ja der schreibenden Zunft zugetan. Und sie hat auch immer gesagt, ihre Erfahrung war immer, je größer der Star, desto angenehmer und entspannter war das Gespräch.
Immer schon. Ja, auch in Deutschland, immer schon.
Ja. Das ist absurd.
Nichts Neues. Zieht sich durch die Filmgeschichte übrigens auch. Also,
das stimmt. Hier, James Bond stirbt an einem anderen Tag mit Pierce Brosnan und Halle Berry. Da kommen wir gleich vielleicht auch zu deiner zukunftsweisenden Antwort. Wer wird der neue James Bond?
Na, wie heißt der schwarze Kollege, der so jetzt gehandelt wird?
Reggie John Page.
Ja.
Den meinst du, ne?
Den finde ich doch, also aus vielerlei Gründen finde ich das ganz interessant. Daniel Craig will ja nicht mehr. Mein Bond für alle Zeiten ist immer Sean Connery. Das wundert jetzt, glaube ich, auch nicht.
Filmverrückte. Wie ging es dir, als du von seinem, also ich meine, der ist 19 Jahre alt geworden, ne? Aber als ich gelesen habe, dass der nicht mehr unter uns ist, ich habe gedacht, der wird 200. Weißt du, ich hatte die Illusion, das hat mich echt keine Ahnung, das hat mich irgendwie total so ins Wanken gebracht. Aber
na, ich habe ihn ja am Ende noch betreuen dürfen bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Da hatten wir ihn in Berlin. Und der hatte etwas, das kann man auch nicht erspielen. Der hatte eine Noblesse, die ist unfassbar. Also wenn man ihn ansprach, das tat man sowieso mit gebührendstem Respekt und auch nicht sehr laut. Und dann drehte er sich so leicht ein. Aber nicht zu schnell. Ein faszinierender Mann. Aber ich da auf einem Privatsender, und da habe ich es dann doch geguckt, liefen jetzt nochmal alte Bond-Filme. Und da stelle ich dann wieder fest, die sind zum großen Teil wirklich schlecht gealtert. Aber die Connery-Bonds sind nicht so schlecht gealtert. Die sind gut gealtert.
Ja, weil der auch diesen Witz hatte. Der hatte das Auftreten, ne? Also als Typ, dem hast du das alles abgenommen. Und ich meine, also.
Er hatte Grandessa. Das ist nicht so ein Hau-drauf-Typ gewesen. Also wie Lazenby oder Roger Moore mochte ich auch noch. Der hatte auch sowas fein Britisches. Aber Connery ist sozusagen das Nonplusultra unter den Bond-Filmen. Und ich bin sehr froh, dass die Barbara Broccoli als Produzentin nicht dem vermeintlichen schnellen Geld hinterhergelaufen ist und alles gegeben hat, damit das, oder alles verhindert hat, dass das Ding nicht im Kino kommt, sondern gleich bei Amazon. Das hätte ich schade gefunden.
Dann ich auch, aber ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ich habe einen ganz spannenden Artikel dazu gelesen, weil du musst ja mal überlegen, was die an Geld, also das steht ja beim Studio auch immer im Vordergrund, aber ich sag mal, kein Bond wird unter einer Milliarde einspielen. Ne, das klingt jetzt absurd, das ist, aber das wird nicht mehr passiert. So, ja. Das kann Amazon gar nicht durch Abos nicht wettmachen. Ne? Also insofern.
Na, und ich glaube auch, dass die Partner, derer es ja viele gibt, in dem Film mit vielen Millionen Dollar, dass die nicht unbedingt nur eine Streaming-Auswertung wollen. Ich glaube, das ist, also die Broccoli ist ein großer Kinofan, das war ihr Vater schon, aber das, da gibt es sicherlich viele Gründe, ich will, weiß gar nicht, was der Hauptgrund ist, aber mit Sicherheit mehrere. Meine, die mussten ja jetzt ja nachdrehen, ne? Weil der Film liegt ja jetzt schon 2 Jahre, weil bestimmte Produkte, die drin sind, sind ja veraltet. Also das ist, also, oh Gott, hoffentlich kommt das endlich und die können dieses Kapitel abschließen. Nein, dieser schwarze Kollege, das fände ich ganz spannend.
Reggie John Page, da bin ich mal gespannt. Ich würde dir gerne noch mal ein paar Fragen zu, 5 schnelle Fragen nenne ich das Ganze, zum Kinoerlebnis stellen. Mhm. Was darf im Kino niemals fehlen?
Ein Vorhang.
Für die Leinwand oder für dich?
Ja, der in den meisten Kinos ja fehlt.
Das stimmt.
Deswegen gehe ich ja so gerne in den Zoopalast, weil der hat einen Vorhang.
Schön vor. Und er hatte eine Zeit lang auch großartige Wasserspiele. Gibt's glaube ich nicht mehr.
Ja.
Ne? Was ist dein Guilty Pleasure Movie?
Hm.
Also nach Beverly Hills Cop ist sowas, gibt's in deiner großen Filmsammlung sowas wie Notting Hill oder sowas?
Ja, den gucke ich gerne.
Den gucke ich auch gerne.
Aber nicht als DVD zu Hause.
Nee, aber den
der läuft ja auch alle Nasen lang im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Ich gucke mir den gerne.
So ein, ich liebe den auch sehr und ich mag auch, wenn sie sich dann wieder kriegen. Und auch nur stellen sie doch ihre Frage nochmal bei der Pressekonferenz.
Ja.
Ich bin von Haus und Hof oder wie das Ding da ist. Also
Hawks
das ist einfach ein Hawks and Hounds, genau. Ist einfach ein wahnsinnig charmanter britischer Film mit einer extrem gut aufgelegten Julia Roberts und einem charmanten Hugh Grant. Das sind so, also da gibt es ja auch massenhaft Filme von. Also die sind aber nicht unbedingt in meiner sehr, sehr großen, viele tausend VHS-Kassetten und dann zum großen Teil alles nochmal auf DVD und Blu-ray. Filmsammlung, nee, da die nicht, das sind andere Filme. Teilweise auch die ganze Klaviatur eines Regisseurs oder eines Schauspielers. Da bin ich sehr stolz, dass ich immer, wenn ich mal Lust habe, kann ich reingreifen und nachts mir irgendwas angucken.
Wenn du einen Charakter in einem Film deiner Wahl spielen dürftest, was würdest du sein wollen? Oder wen würdest du spielen wollen?
Hamlet.
Hamlet?
Hamlet. Immer Hamlet.
Immer Hamlet.
Ich bin ein großer Shakespeareaner.
Ein Shakespeareaner.
Ich war jetzt gerade in München, weil mein Johannes Nussbaum spielt am Residenztheater den Hamlet und er macht das großartig und sie erzählen den Hamlet auch mal ein bisschen agierender, weil er wird gerne als reagierender junger Mann inszeniert. Ich bin nach London gefahren, um den sehr jungen Ben Whishaw zu sehen. 14 Tage später hat ihn Tom Tykwer gesehen und hatte das seine Besetzung fürs Parfüm. Weil ich liebe die Briten auch deshalb, weil sie bei ihrem Shakespeare nicht mal ein Komma streichen. Du sitzt dann also da in dem Theater, in diesem Fall Old Vic, auch noch inszeniert von Trevor Nunn, der ein großer Film- und Theaterregisseur ist. 5,5 Stunden Hamlet, weil, wie gesagt, es wird vom Blatt gespielt und werde es nie vergessen, auf einmal kurz vor Beginn der Vorstellung nimmt eine Frau Platz in Flipflops und die war gerade auf dem Wochenmarkt und hat Porree angekauft, weil sie wollte eigentlich Porree kochen.
Und
es roch Porree, also für mich ein sehr angenehmer Geruch. Und ich saß dann 5,5 Stunden, guckte sich Hamlet an, wo ich dachte, was für eine Kulturnation, da wird eine Frau auf dem Weg nach Hause ins Theater gezogen und macht das mit ihrem Flipflops und ihrem Porree. Nein, du, ich habe, glaube ich, 20 Hamlet-Aufführungen in meinem Leben gesehen und natürlich auch die ganzen Filme von Laurence Olivier über Kenneth Branagh und ich fand sie alle viel zu alt, streite mit Schauspielern immer gerne, aber das muss ich jetzt nicht mehr, weil auch im deutschen Regietheater man jetzt verstanden, dass Hamlet nicht 40 ist, sondern 24, 25 bei Shakespeare. Das finde ich eine wahnsinnig spannende Figur in diesem getrieben sein zwischen den Eltern, dem toten Vater und der Mutter, die den Mann ihres toten Mannes, den Bruder ihres toten Mannes heiratet und der Junge hin und her geschleudert ist. Und diese olle Ophelia, die er gar nicht will, nicht weil er was gegen Ophelia hat, das interessiert ihn aber alles gar nicht. Nein, finde ich die spannendste Figur in der Literaturgeschichte. Zwei ich könnte stundenlang über Hamlet reden.
Ja, das machen wir beim nächsten Mal, mein Lieber. Ich habe noch zwei Fragen. Ja, dein Lieblings-Binge-Watch-Outfit?
Du, da liege ich auf meiner Couch und habe je nach Jahreszeit eine dünnere oder eine dickere, schlapprige Hose zu Hause an. Und mein Haus-T-Shirt, was natürlich selbstverständlich regelmäßig gewaschen wird, aber ich trage zu Hause andere Sachen, als mit denen ich rausgehe, ja. Ja. Aber wenn ich am Wochenende da rumliege und nicht mehr raus muss, weil ich gehe um 8 Uhr am Samstag früh einkaufen und bin um 9 zurück und dann höre ich meine Lieblingssendung bei meinem Lieblingsradiosender 1 in Berlin und rate da mit und da habe ich mich schon umgezogen in mein ordentliches, aber schlauer Outfit für zu Hause.
Ach cool. Mein lieber Peter, letzte Frage. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Oh Gott. Aktuelle Filmtitel?
Na, du kannst auch in die Vergangenheit gehen oder du kannst natürlich auch kreativ sein und...
Ein verrücktes Jahr.
Ein verrücktes Jahr. Und es werden hoffentlich noch viele verrückte Jahre auf uns gemeinsam zukommen. Ich freue mich, mein lieber Peter, dass du zu Gast warst. Ich freue mich noch viel mehr, wenn ich dich bald in den Arm nehmen kann und wir wieder parlieren und über Gott und die Welt reden. Und das war ganz, ganz toll, mal so einen Insider-Blick reinzubekommen in das, was du tust und was da alles passiert. Du bist echt ein wahrer Cineast und Serienfan. Tausend Dank.
Es war mir eine große Freude, vor allen Dingen mit dir, weil wir uns nun wirklich, ich weiß gar nicht wie lange, aber wirklich sehr lange kennen. Und ich dich wirklich verehre, weil es gibt wenige Menschen im Entertainment-Bereich, deren berufliche Dinge auch sich sehr weit, sehr viel mehr nach vorn und nach oben entwickelt haben und die sich so wenig im Persönlichen verändert haben. Und das meine ich positiv. Du bist immer noch der, den ich vor bestimmt 25 Jahren kennengelernt habe. Und das finde ich beeindruckend. Da kennen wir auch anderes.
Du bist ein Schatz, danke dir.
Nur werden wir die wahrscheinlich in 25 Jahren nicht wiedersehen. Und wir sehen uns in 25 Jahren.
Auf jeden Fall. Peter, bleib gesund und munter.
Du auch.
Alles Liebe.
Danke. Tschüss.
Und für euch, liebe Kino- oder Couch-Fans, kann ich nur eins sagen. Wir machen eine klitzekleine kreative Staffelpause, sind aber natürlich wieder zurück. Und zwar ab dem 23. September mit 9 Podcast-Folgen. In der Zwischenzeit ordentlich ins Kino gehen und zu Hause binge-watchen. Bleibt gesund und munter und bis zum 23.09. Tschüss, tschüss.